wenn du selbst einen Kinderwunsch hast und zu den Frauen gehörst, die ungewollt kinderlos gerade sind, das ist jede sechste Frau aktuell und die Tendenz ist leider steigend, dann ist die Folge bestimmt was für dich. Vielleicht gehörst du auch zu den Frauen, die bereits schon in einer Kinderwunschbehandlung mittendrin stecken. Vielleicht hast du auch schon einen Klinikwechsel hinter dir, denn darum geht's heute auch, um das Thema Klinik, Kinderwunschklinik. Wie finde ich denn eigentlich meine richtige Adresse, die mich wirklich weiterbringt, ohne viel Zeit, ohne viel Geld zu verlieren? Denn das sind alles große Themenfelder. Das wird heute eine Expertin in dem Gespräch erklären. Sie ist Juristin. Sie hatte selbst 32 Versuche gehabt, um an ihr Kind zu kommen. Es ist eine lange Reise, die sie hinter sich hat. Das ist heute auf jeden Fall ein Thema. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Was ist mit dem Thema Umfeld? Was ist mit dem Thema Termine vereinbaren mit der Kinderwunschklinik in Kombination mit der Arbeit? Wie schaffe ich das denn, das zu koordinieren? Muss ich meinem Chef davon erzählen oder nicht? Muss ich meinem Umfeld davon erzählen oder nicht? Und wenn mich jemand anspricht von der Seite, was ja jeder kennt, der diesen Kinderwunsch auch vielleicht schon länger hat, dann ist die Frage, welche Antwort ist gut? Manche kennen das von euch. Man wird angesprochen, vielleicht auch gar nicht böse gemeint. Und die Reaktionsfähigkeit kommt dann erst später, wenn man abends im Bett liegt und sich denkt, komm mal, das hätte ich doch mal sagen sollen. Wieso habe ich das denn nicht gesagt? Das sind so Themen, die ich heute besprochen habe mit Anna. Wenn du jemanden kennst, der diese Folge gut gebrauchen könnte, teile sie auch gerne. Wenn dir mein Podcast gefällt, bewerte ihn gerne. Ich freue mich sehr und jetzt legen wir direkt los.
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Mädelsrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Anna Bergmann ist bei mir. Hi.
Guten Morgen.
Du bist die Expertin auf dem Gebiet Kinderwunschklinik. Wie finde ich die richtige? Was muss ich beachten? Was kann schieflaufen? Du hörst viel von deinen, wie sagt man, Klientinnen, von deinen Frauen, die bei dir sind. Die lassen sich nämlich von dir beraten, weil das tust du nämlich. Du bist auch Juristin, richtig?
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, als Juristin in dieses Themenfeld reinzugehen? Erzähl.
Ja, eigentlich aus einer Not heraus. Also ich war selbst lange von unerfülltem Kinderwunsch betroffen und bin von Klinik zu Klinik getingelt und es wollte einfach nicht klappen. Und so die gängigen Informationen auf den Webseiten haben mir da ja an einem gewissen Punkt nicht mehr weitergeholfen. Und so bin ich immer weiter in dieses Thema reingekommen und habe eigentlich dann am Ende gemerkt, es sind gar nicht die Tipps zum 5 Minuten Meditieren, die mich hier weiterbringen, sondern ich muss da tiefer einsteigen und bin dann eigentlich über den Bereich der Arztgespräche so auf die Klinikthematik gekommen, weil ich sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich in einem Arztgespräch war. Ich bin rausgegangen und dachte, ja, aber eigentlich weiß ich jetzt ja nicht mehr als vorher.
Das gerade eben.
Ja, oder sogar, ja, hatte noch mehr Fragen oder ich hatte das Gefühl, irgendwie war da keine Zeit dafür. Ich habe mich nicht getraut zu fragen und es ist ja ein sehr komplexes Thema, ne? Wir sprechen ja nicht über die nächste Haarfarbe, sondern es ist wirklich ein komplexes Thema und habe mich dann ein bisschen tiefer damit befasst und habe plötzlich gemerkt, so, wow, da ist ganz viel Dunkelfeld um dieses Thema herum. Und mit der Zeit sind natürlich dann auch haben Austausche stattgefunden mit anderen Betroffenen, wo ich gemerkt habe, das ist ein Riesenthema, was vielen Betroffenen nur Fragezeichen bringt und wo man eigentlich keine Infos dazu findet.
Woran liegt das denn? Haben die Ärzte zu wenig Zeit? Oder ist es zu wenig Wissen? Oder warum ist es so, dass es da so große Unterschiede gibt? Weil es gibt ja diese großen Unterschiede, ne? Da haben wir auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, auch über die einzelnen Länder. Die arbeiten alle anders. Wie kann das denn sein?
Ja, also es ist ein sehr vielschichtiges Problem. Das kann ich nicht in einem Satz beantworten. Erstmal waren ja historisch gesehen Leistungen bei unerfülltem Kinderwunsch eine sehr lange Zeit gar nicht abgedeckt von unserem Gesundheitssystem. Und erst seit wenigen Jahren ist es überhaupt möglich, künstliche Befruchtung etc. über die Krankenkasse machen zu können. Da sprechen wir natürlich auch von unterschiedlichen Personengruppen, die da überhaupt Zugang erst dazu haben. Auch das erweitert sich natürlich stetig, aber es ist trotzdem noch ein sehr, sehr kleiner Bereich. Also wir haben in den meisten Ländern diese drei Kassenversuche, die übernommen werden. Und das ist ja auch immer nur die Basisbehandlung sozusagen. Also im Gesundheitssystem ist das Thema sehr spät angekommen. Das heißt auch, dass man in der Praxis oft an mehrere Stellen gehen muss für Diagnostik. Es ist noch ein sehr junges Thema. Das ist so der eine Bereich, warum das schwierig ist, sich da zurechtzufinden.
Darf ich doch
Ein
mal kurz
anderes, ja
einhaken?
klar.
Was heißt junges Thema? Was meinst du, wie lange ist es jetzt so präsent in unserer Gesellschaft?
Ja, ich
Seit
würde
wie vielen
sagen,
Jahren?
im Hintergrund vielleicht seit 20 Jahren, also wenn ich so an die Generation meiner Eltern denke, da gab es einfach Paare, die haben keine Kinder bekommen, aber da wurde nicht drüber gesprochen.
Nee, genau, ja.
Oder auch natürlich seitens der Ärzte waren da andere Vibes angesagt, da hieß es einfach, ja, okay, bei ihnen geht es jetzt halt nicht,
Du bist
fertig.
zu
Da war
alt,
die,
du bist zu
genau,
alt.
zu alt,
Ne? Mit 30
dement,
warst du zu alt.
ja. Da
Ja.
war die Diskussion beendet, ne? Und so seit 20 Jahren, in den 90er Jahren, kamen dann die ersten IVF-Behandlungen auf und das hat sich natürlich alles weiterentwickelt. Und ich denke mal, so jetzt unsere Generation spricht da offener darüber. Aber es ist noch lange nicht so wie Rückenschmerzen haben oder Knieprobleme oder so. Und das ist eben der zweite Teil, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte. Wir haben es bei unerfülltem Kinderwunsch nicht nur mit einem körperlichen Thema zu tun. Und das, was die Kliniken abdecken, ist ausschließlich der körperliche Teil. Also die Eizellen werden entnommen, die werden befruchtet und so weiter und so fort. Aber die anderen 27 Tage im Monat, wo ich ja nicht in der Klinik bin, bin ich allein mit dem Thema. Und um das einfach mal so zu verdeutlichen, ich sehe eine schwangere Frau im Bus. Ich blättere durch meinen Kalender und sehe, oh, nächste Woche ist der Tag der Entscheidung. Im Büro verkünden eine Kollegin ihre Schwangerschaft. Also ich habe tausende Trigger jeden Tag, die mich mit diesem Thema ständig in Verbindung halten. Und diesen Teil decken die Kliniken nicht ab oder nur sehr rudimentär. Aber das ist mindestens der genauso wichtige Teil, wie die richtige Behandlungsmethode zu finden. Und ich sage mal so, auch die passendste Behandlungsmethode kann am Ende in manchen Fällen nicht zum Erfolg führen, wenn die anderen 97% ein Problem sind. Also wenn ich im Alltag dermaßen Schwierigkeiten habe, damit klarzukommen. Und dieses Feld wird von sehr vielen Kliniken eben noch gar nicht abgedeckt, weil das noch nicht bei allen angekommen ist, dass es eine Rolle spielt, wie spreche ich mit einer Patientin, wie verhält sich das Personal am Telefon, weil das ist ja das, was ich am Ende mit nach Hause nehme. Und diese Komponente fehlt noch komplett. Ich würde auch nicht ausschließen, dass die in anderen Bereichen in unserem Gesundheitswesen fehlt. Aber so diese emotionale Intelligenz ist ein Bereich, der gerade im Kinderwunsch an vielen Orten gar nicht vorhanden ist.
Ist es generell für alle Länder bezogen oder sprichst du jetzt von Deutschland?
Also ich sage mal so, die Leute, die zu mir kommen, die meisten Probleme haben in Kliniken, sind in den deutschsprachigen Ländern. Das hat auch ein bisschen was zu tun, dass das Thema gesellschaftlich noch ein sehr großes Tabu ist im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn wir an die USA denken oder in Europa, gerade an Dänemark, an die skandinavischen Länder, da ist es wirklich in der Gesellschaft was völlig anderes. Also wenn ich da erzähle, ich leide unter unerfülltem Kinderwunsch, dann hast du halt Kinderwunsch und der neben dir sitzt, hat Rücken. Ne? Es ist völlig normal. Man spricht da offener
Ganz
drüber.
normal.
Die Rollen von Männern und Frauen sind auch anders. Man sieht montags um 10 Uhr haufenweise Männer im Supermarkt mit Kinderwagen. Das gibt es bei uns nicht. Und ja, gerade auch so diese Männlichkeitsvorstellungen, die manchmal im Kinderwunsch auch schwierig zu handeln sind, die gibt es dann nicht in dieser Form. Und deswegen ist Dänemark zum Beispiel ein Land, da kenne ich mich auch persönlich sehr gut mit aus, wo ganz anders mit diesem Thema umgegangen wird. Und das schlägt sich natürlich dann auch in den Kliniken nieder, wie das Personal kommuniziert, wie die selbst auch dazu stehen, ja. Wie Ärzte einen beraten, die Ansprache ist eine ganz andere, als man sich das so von deutschen Uniklinik-Vibes gewohnt ist, wenn ich das mal so formulieren kann.
Es gibt ja auch Filme, Serien zu dem Thema, zum Beispiel, ich will es keine Beispiele nennen, ne? Aber da werden die immer geduzt. Ist das so, dass in
Ja.
Dänemark, wenn du da, wenn die, du wirst geduzt, nicht
Ja, also
gesiezt?
es ist in den skandinavischen Sprachen gibt es keine Sie-Form. Es wird immer geduzt. Man sieht nur den König.
Und wenn ich da aber jetzt als Deutsche reingehe und verstehe vielleicht die
Ja.
Sprache nicht, möchte aber nach
Ja.
Dänemark gehen, sprechen die
Ja.
dann Deutsch mit mir?
Ja, also das ist der größte Vorbehalt überhaupt, den Patientinnen haben, dass im Ausland ihre Sprache nicht verstanden wird. Aber gute
Absolut.
Kliniken haben das mittlerweile verstanden und die haben sogar Teams in verschiedenen Sprachen. Also ich kenne eine Klinik, die haben ein Team, das spricht Englisch, Französisch,
Boah.
Italienisch, Deutsch und je nachdem, welche Sprache man halt spricht, wird man direkt diesem Team zugeordnet und dann hat man jederzeit einen Ansprechpartner in der Muttersprache. Also das ist überhaupt kein Problem. Und ansonsten, Englisch ist ja in Skandinavien auch sehr weit verbreitet. Also das kann man wirklich abhaken. Da sollte man keine Vorbehalte haben. Sicher gibt es auch Kliniken, die das nicht so in dem Umfang anbieten, aber die Sprache, jedenfalls innerhalb von Europa, auch in Spanien zum Beispiel, gibt es mehrsprachige Kliniken, in Tschechien. Das ist also definitiv kein Hindernis mehr heutzutage.
Wann ist der Punkt, dass Frauen, Paare sagen, so, wir hören jetzt mit Deutschland auf, wir gehen jetzt ins Ausland? Wohin auch immer, aber gibt es da immer so diesen einen Punkt, wo du merkst, okay, dann ist wirklich Ende, weiß ich nicht, nach der 10. ICSI, nach so und so vielen Jahren, nach bestimmten Erfahrungen, die man vielleicht auch gemacht hat in Deutschland? Dann
Also,
wechseln ja auch viele erstmal innerhalb von Deutschland die Klinik. Ich glaube, das machen ganz viele, oder? Was meinst du?
ja, also in erster Linie ist natürlich auch eine Kostenfrage, dass viele sagen, wenn sie schon zu dem erlesenen Kreis gehören, die Kassenversuche bezahlt bekommen, dass man die dann vielleicht erstmal im Heimatland macht. Das spricht jetzt nichts dagegen. Es ist letztlich immer eine individuelle Ausgangslage, ne? Weil wir haben je nach Land auch rechtlich ganz andere Voraussetzungen. Also ich kann zum Beispiel als Single-Mama nicht in jedem Land eine künstliche Befruchtung machen. Das wäre in Deutschland beispielsweise ausgeschlossen. Wenn ich eine lesbische Partnerin habe, dann gibt es wieder andere Voraussetzungen, weil man für gewisse Behandlungen verheiratet sein muss. Jetzt ist ja die Ehe für alle nicht in anderen, also nicht in allen Ländern so wirklich gleichwertig oder es gibt es gar nicht in anderen Ländern, wo man dann quasi indirekt ausgeschlossen wird oder zumindest von der Kostenübernahme ausgeschlossen wird. Dann gibt es Personen, die bestimmte Diagnosen haben, wo einfach manche Behandlungsmethoden in Deutschland nicht erlaubt sind dafür. Also zum Beispiel die Präimplantationsdiagnostik, wo man die Qualität von einer Blastozyste, von einem Embryo bewerten kann, um halt nicht eine Fehlgeburt zu riskieren, dass halt nur solche Embryonen eingesetzt werden, die auch wirklich diese Kriterien erfüllen. Und so gibt es Konstellationen, wo man sagen kann, da würde ich direkt ins Ausland gehen, weil man das hier gar nicht abdecken kann. Oder wo eine Diagnostik gemacht werden kann in einem Tag, wo ich in Deutschland 2 Jahre brauche, bis ich alle diese Termine habe. Jetzt, wenn ich 42 bin, dann wäre es besser, ich mache diese Diagnostik an einem Tag, ohne jetzt hier Panik schüren zu wollen. Aber dann habe ich ein konkretes Ergebnis, mit dem ich sofort weiterarbeiten kann. Und wenn ich hier bin, warte ich wieder auf Überweisungen. Ja, es zieht sich einfach alles lange hin, ne? Und von daher kann ich das nicht pauschal beantworten, aber man muss immer gucken, was ist die Ausgangslage von jemandem, diagnostisch, altersmäßig, Beziehungsform oder Familienform, vielleicht auch finanzielle Gründe. Es gibt auch Leute, die zu mir kommen, die sagen, uns ist es egal, was es kostet, wir wollen einfach die beste
Ja,
Behandlung
ja,
haben.
ja.
Dann spielen natürlich auch Fragen eine Rolle, was arbeitet jemand? Also wäre jemand grundsätzlich flexibel, vielleicht mal 2, 3 Tage ins Ausland zu fliegen, das mit Homeoffice zu kombinieren? Hat jemand eine selbstständige Tätigkeit vielleicht, wo das gar keine Rolle spielt? Und so kann man dann recht schnell ausloten, es gibt eine Option, ins Ausland zu gehen oder nicht. Ja.
Ist es denn so, dass sie mehr Diagnostik machen? Du hast gerade gesagt, das ist schneller, das ist an einem Tag gefühlt, was du hier vielleicht Monate oder Jahre für brauchst. Ist es so, dass es mehr auch gemacht wird, dass sie nach anderen Sachen noch mal gucken?
Also man kann schon sagen, dass in manchen Ländern Kliniken generell aufgeschlossener sind, Diagnostik zu machen als hier. Das
Ja.
hat verschiedene Gründe. Wir haben hier noch ein bisschen hinterherhinkendes Gesundheitssystem. Das heißt, manche Diagnostik ist so in der durchschnittlichen Klinik gar nicht verfügbar, was in anderen Ländern aber der Fall ist, ne? Das bedeutet dann immer, irgendwelche Proben müssen weitergeschickt werden oder sogar ins Ausland geschickt werden. Also wir haben allein durch das Angebot schon oft eine Verzögerung. Es gibt aber auch Kliniken, die einfach auf ihre Methoden schwören und generell abgeneigt sind, Diagnostik zu machen, weil das einfach nicht ihrem Schema entspricht. Das sind oft dann so Soft-Faktoren, wo man gar nicht so genau sagen könnte, warum eigentlich nicht. Also ich habe viele Kundinnen, die wünschen sich irgendeinen Test und es wird dann einfach pauschal abgelehnt, auch wenn sie es selbst bezahlen würden. Darum geht es oft gar nicht.
Kleine Werbeunterbrechung. In meiner Kinderwunschzeit bin ich auf was ganz Besonderes und Wichtiges gestoßen, und das sind die Omega-3-Fettsäuren, die ich bis heute nehme, meiner Familie natürlich auch gebe, besonders im Kinderwunsch, in der Schwangerschaft, beim Stillen, für Kinder super wichtig, denn sie unterstützen die Eizellen, wirken entzündungshemmend und tun einfach richtig gut für Herz, Gehirn, Immunsystem. Aber Achtung, Omega-3 ist nicht gleich Omega-3, denn Qualität und Reinheit machen einfach den Unterschied. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schreib mir doch einfach gerne. Jetzt geht's wieder weiter.
Was mich immer sehr erstaunt bei der Diagnostikfrage ist, dass es je nach Land eine ganz andere Reihenfolge gibt von womit man beginnt. Und das finde ich irgendwie seltsam, denn eigentlich
Ah.
sollte das ja nach der Patientin sich richten, nach deren Alter, nach deren Ausgangslage und nicht nach dem Protokoll, was in dem Land einfach üblich ist, ne? Und da kann es halt schon sein, dass man andernorts einen besser passenden Behandlungsplan hat, der einfach besser zur eigenen Ausgangslage passt, ne?
Wonach gehe ich? Was ist eine gute Klinik? Erkenne ich vielleicht schon vorher, wenn es nicht so gut ist, wenn ich das jetzt überhaupt nicht weiß, ich habe gar keine Ahnung davon. Wie ist der Weg? Du sagst, je nachdem, was ich brauche, gehe ich dann in das Land, in die Klinik, aber ich weiß ja gar nicht, wo ich stehe. Eigentlich weiß ich das ja gar nicht.
Also erstmal vielleicht aufs Bauchgefühl hören. Ich habe sehr viele Kundinnen, die viel zu spät erst sich in der Kinderwunschklinik vorgestellt haben und dadurch sehr viel Zeit verloren haben. Natürlich muss man nicht ab dem Tag, wo man sich entscheidet, eine Familie zu gründen, sich dort vorstellen. Aber ich erlebe es oft, dass lokale Frauenärztinnen, Frauenärzte einen ja recht lange vertrösten in dem Sinne und sagen, probier es doch erst noch mal. Und da muss man sagen, Reproduktionsmedizin ist nicht deren Spezialgebiet. Also die behandeln ja alles. Die behandeln Schwangerschaften, Fehlgeburten, Krebsbehandlungen. Aber
Ja.
Reproduktionsmedizin ist nicht deren Spezialgebiet. Und wenn ich so ein Bauchgefühl habe, hey, bei mir stimmt irgendwas nicht, man muss ja nicht gleich in der Kinderwunschklinik eine künstliche Befruchtung machen. Das ist oft so in den Köpfen von den Leuten, wenn ich da hingehe, dann muss ich eine künstliche Befruchtung machen. Aber das ist ja gerade nicht der Fall, sondern wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht und dieses Gefühl täuscht einen selten. Na, dann kann das Sinn machen, sich dort mal vorzustellen. Und auch wenn man nur die Antwort bekommt, es ist alles noch im grünen Bereich. Und auch dann gibt es erstmal sehr viele konservative oder wenig invasivere Möglichkeiten, wo man erstmal mit starten kann. Also kein Mensch muss sofort eine künstliche Befruchtung machen, aber man ist in den fachlich richtigen Händen. Na, wenn einem das Sicherheit gibt, lieber früher als später. Das ist mal so das Erste. Und dann, wie finde ich eine gute Klinik? Was für mich ein absolutes No-Go ist, das fängt schon an auf der Webseite, ist, wenn ich keine Fotos sehe von den Leuten, die dort arbeiten. Ja, letzten Endes vertraue ich denen mein Leben an, wenn ich in eine Vollnarkose gehe, und ich vertraue denen an, ein neues Leben zu schaffen. Und ich vergleiche das gerne mit einem Hauskauf. Würde man sich ein Haus kaufen, das man vorher noch nie gesehen hat? Wahrscheinlich nicht. Und da möchte ich Gesichter sehen. Ich möchte ein Profil haben von den Ärzten, die dort arbeiten, dass ich mir ein Bild machen kann, was sind das für Leute. Ich möchte auch spüren, begegnen mir die freundlich, und dann geht es weiter zum Telefon. Wenn ich dreimal anrufen muss und ich komme nicht durch, abhaken. Denn da geht es ja erstmal nur um eine Kontaktaufnahme. Aber wenn ich mitten in der Behandlung stecke und ich stehe vor der Apotheke, zum Beispiel, ich wollte ein Rezept einlösen, weil ich noch eine extra Spritze brauche und die ist nicht lieferbar, dann muss ich jetzt in der Klinik anrufen können, dass die mir sagen können, was soll ich stattdessen machen. Und die Erreichbarkeit ist ein ganz großes Problem, was manche Kliniken nicht hinbekommen und andere wunderbar, was aber am Ende für mich als Patientin ein unfassbarer Stressfaktor ist. Gehen wir mal zurück zur Arbeit. Ich sitze bei der Arbeit, ich habe vielleicht eine Arbeitsstelle, wo ich nicht telefonieren kann bei der Arbeit. Wenn ich jetzt drei, viermal meine Arbeit verlassen muss, um dort anzurufen, ich komme nicht durch. ich werde nicht zurückgerufen, dann ist das mein Mental Load, den ich mitschleppen muss während dieser Behandlung, und zwar 24 Stunden, weil ich immer dran denken muss, ich muss die nochmal anrufen. Ja, und so dieses Abwimmeln, wenn man das verspürt, ist man von vornherein am falschen Ort. Denn ich möchte noch eine Sache ergänzen. Es gibt eine Menge Kliniken, die schaffen das wunderbar. Die sind permanent erreichbar, die rufen zurück, die nehmen einem diese Last ab und die sind zuverlässig. Und ich frage mich dann immer, warum klappt das nicht? Und im ersten Fall heißt es dann, wir haben keine Leute, wir sind überlastet oder so. Aus juristischer Sicht ist das ein Übernahmeverschulden, weil man sich Patienten ja anlacht in dem Sinn, die man ja gar nicht in der Lage ist, eigentlich zu bedienen. Und das finde ich dann gefährlich, wenn wirklich dringende Fragen da sind und wir haben ja eine Menge Player in so einer Behandlung. Wir haben einen lokalen Frauenarzt, der noch dabei ist, wir haben einen Arbeitgeber, wir haben einen Partner, da müssen eine Menge Sachen abgestimmt werden. Und wenn die Erreichbarkeit dann nicht gewährleistet ist, dann habe ich am Ende das Problem und nicht die Klinik. Und das ist so ein ganz wichtiger Faktor, den viele übersehen. Auch unfreundliches Personal ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn ich mich da nicht beherrschen kann, dann arbeite ich dort am falschen Ort. Das muss man so klar sagen. Ja, ich kann mir das auch nicht leisten, einen schlechten Tag zu haben, wenn ich mit einem Mandanten vor Gericht gehe. Oder wenn ich Herzchirurg bin und am offenen Herzen arbeite, da gibt es keine schlechten Tage. Und Kinderwunschklinik ist ein hochkomplexes Thema und da kann man sich das nicht leisten. Und wenn das Personal einen, ja, ich sag mal, abputzend behandelt, einem das Gefühl gibt, man ist eine Last, sie haben schon einen richtig beschissenen Tag, um es mal deutlich zu sagen, und der wird jetzt nicht besser, wenn die jetzt auch noch anruft, dann ist das ein Ort, wo ich mich sicher nicht aufgehoben fühle, weil ich bin ja schon psychisch überlastet, wenn ich in so einer Behandlung drin bin, da kommen so viele Emotionen zusammen. Und dann brauche ich jemanden, wo ich das Gefühl habe, hey, der spielt in meinem Team, der denkt für mich mit, der kommt auf mich zu, wenn irgendwas Ungewöhnliches kommt, ne? Oder macht mich auf etwas aufmerksam, wo ich vielleicht selber nicht drauf komme.
Was mir jetzt dazu einfällt, was ich total wichtig finde, wenn der Arzt dich nicht so von oben herab behandelt, so nach dem Motto, hey, ich bin derjenige, der die Ahnung hat, du bist die kleine Patientin, ich sag dir jetzt, was du zu tun hast und das machen wir jetzt. Das war so bei mir so ein Punkt, wo ich dann dachte, nee, ich bin jetzt hier absolut falsch. Ich habe ja mein eigenes Bauchgefühl, das bringe ich ja auch mit. Das ist ja, wir reden von meinem Körper, wir reden von meinem Leben. Dem kann das ja am Ende pups egal sein, ob ich jetzt schwanger da rausgehe oder nicht. Ne? Wenn ich jetzt die 10. ICSI oder IVF oder sonst was. Das kann ihm egal sein. Aber mir ist das nicht egal. Ich möchte ja mein Baby haben. So, also denke ich mit, also fühle ich mit. Und wenn ich ihm dann sage, das war bei mir so, ich möchte diese Überweisung fürs Immunsystem, also für meine Immunologie haben. Und er lacht mich aus und ruft meine Gyn an hinter meinem Rücken, um sie zu warnen, mir sie auszustellen, dass sie mir das ja nicht gibt. Und dann, ein halbes Jahr später, erfahren wir dann, dass er infodiert. Also genau diese Patientinnen, ne, was er vorher gesagt hat, was er total Bullshit, was er total blöd findet, die dann infodiert, dafür aber dann 100 Euro pro Infusion kassiert. Das war dann für mich so dieser Moment, wo ich dann gesagt habe, nee, da bin ich total falsch, weil du willst ernst genommen werden, du bist als Mensch da, du möchtest im Team so ein bisschen auch arbeiten, ne? Wie du hast es ja gerade schon gesagt, Teamarbeit, ne? Und das ist für mich nochmal so ein ganz wichtiger Punkt.
Absolut. Ja, also es gibt, ich sage mal so, eine optimale Behandlung haben wir dann, wenn die Patientin versteht, warum die Behandlung so gemacht wird, wie sie gemacht wird. Ja, natürlich ist die Ärztin die Expertin und kann das im Ernstfall entscheiden. Ja, wir haben ja nicht dieses Wissen. Aber wenn ich komme mit einer Frage und sage, könnte ich vielleicht das und das noch testen lassen? Wenn man dann einfach heruntergeputzt wird oder es heißt einfach nein, ohne Begründung, das ist für mich eine Red Flag. Ja, es kann ja sein, dass diese Diagnostik in meinem Fall tatsächlich keinen Sinn macht. Ne? Nur weil das bei der Freundin was gebracht hat, heißt es ja nicht, dass es bei mir auch sinnvoll ist. Aber dann erwarte ich von der Ärztin eine Begründung, dass sie sagt, schauen Sie, aus diesen und diesen Gründen würde ich Ihnen davon abraten, weil wir uns davon keinen Mehrwert erhoffen können. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel vorschlagen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und jede Kinderwunschbehandlung ist am Ende individuell. Wir haben es mit Menschen zu tun, wir haben es mit unterschiedlichsten Ausgangslagen zu tun. Und man kann dann als Patientin ruhig schlafen, wenn man das Gefühl hat, ich bin in den richtigen Händen, ich verstehe, warum diese Schritte jetzt so geplant werden. Sei das, dass die nochmal gleich gemacht werden wie beim letzten Mal, weil das irgendwie das Erfolgsrezept war oder halt auch gerade nicht. Aber ich muss das Gefühl haben, es macht Sinn, warum das so ist. Und oft fehlt da einfach die Information, die Aufklärung, es wird runtergerattet, man hat das Gefühl, ich darf keine Fragen mehr stellen.
Okay, jetzt sagen wir mal, ich bin angekommen in der Klinik, ich fühle mich da wohl, ich werde ernst genommen, die machen alles Mögliche. Ich werde aber nicht schwanger. Ist das auch ein guter Moment zu sagen, sondern gucken wir jetzt mal woanders. Die sind super
Ja.
nett, die Ärzte, die Klinik ist super toll, ich fühle mich da schon wie zu Hause, weil ich sitze da ständig. Ich brauche ja irgendwann mal diesen Absprung. Also ich muss ja irgendwann mal sagen, so, jetzt aber, jetzt will ich mal was sehen hier.
Auf jeden Fall. Also Jahre ist schon ein sehr langer Zeitraum. Normalerweise kann man auch sagen, nach, ich sage jetzt mal, mehreren Runden, wo sich ein Erfolgsrezept nicht bewährt hat, spätestens dann muss man weitergucken. Und natürlich reicht dann nett sein nicht aus. Also dann ist irgendwann der Moment gekommen für eine Zweitmeinung. Sei das jetzt, dass man jemanden hinzuzieht, wenn man vielleicht eine Diagnose in einer bestimmten Richtung hat. Da wäre es schön, wenn Ärzte auch bereit sind, mit anderen Fachleuten zusammenzuarbeiten, weil wenn das nicht so ist, bekomme ich immer so ein bisschen gespiegelt, da möchte jemand nicht, dass man ihnen auf die Finger guckt, ne? Also wenn man sich dann so komplett gegen irgendwelche weiteren Abklärungen stellt, ist das oft auch eher eine Ego-Frage als tatsächlich eine medizinische Wissensfrage. Es gibt umgekehrt aber auch ganz tolle Ärzte, die sagen, ja, klar, das ist irgendwie jetzt nicht mein Detailgebiet. Ich nehme dann einen Kollegen mit dazu, der kennt sich besser aus. Also ein Austausch unter Klinikärzten an sich sollte sowieso regelmäßig stattfinden, wo man die Fälle bespricht, weil jeder hat natürlich andere Erfahrungen, jeder macht andere Weiterbildungen jedes Jahr, sodass man wirklich sicherstellen kann, okay, eine Patientin mit dem Profil hat alles. Also nett sein allein reicht auch nicht, ne? Aber wenn es jetzt jahrelang nicht geht, dann müsste man viel früher hingucken, was könnte eine Strategie sein.
Wir nehmen mal das Beispiel, es wird viel gemacht. Die sagen, wir gehen jetzt in die Diagnostik, wir gucken jetzt mal nach verschiedenen Dingen und trotzdem passiert nichts. Aber es wird geguckt. Es wird geguckt und gemacht und getan, wo andere dann vielleicht sagen würden, jetzt geh doch ins Ausland. Die haben doch mehr Möglichkeiten als in Deutschland. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Ausland. Wäre das dann der Moment zu sagen, okay, wir probieren es einfach mal in Spanien, in Tschechien? Dann die zweite Frage, wo gehe ich denn dann hin? Da gibt es auch wieder 100.000 Möglichkeiten. Wonach weiß ich denn, was ich jetzt brauche?
Ja, also ist natürlich schwer so allgemein zu beantworten, weil in den meisten Fällen haben wir schon irgendeinen Schwerpunkt. Also, dass wir sehen, die Person hat eine bestimmte Diagnose und da gibt es vielleicht eine Klinik, die genau darauf spezialisiert ist. Und dann ist es für mich zweitrangig, ist die jetzt in Dänemark oder in Schweden, sondern ich möchte dahin zu der Klinik, die am besten zu meiner Spezialdiagnose passt. Ja, also ich denke da so an Fälle wie komplizierte Endometriosefälle oder Leute mit genetischen Prädispositionen, die da Experten brauchen auf dem Gebiet. Sowas. Natürlich kann man auch eine persönliche Präferenz ein bisschen einfließen lassen, dass man sagt, ich wollte da schon immer mal Urlaub machen in Spanien. Vielleicht kann man das verbinden oder ich habe Freunde in der und der Stadt. Also das kann man sicher auch einfließen lassen. Meine Empfehlung ist immer, ich würde so drei Kliniken in die engere Wahl nehmen. Die können im selben Land sein, die können auch in verschiedenen Ländern sein. Man kann sich die auch mal angucken und dann merkt man in den meisten Fällen schon, in welche Richtung zieht es mich.
Du meinst drei Kliniken, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der Gynäkologin oder einem
Ja.
Arzt des Vertrauens. Und dann macht man da einen Termin aus, man kann sich das mal angucken, man fährt dahin und dann überlegt man sich das, was macht jetzt Sinn. Gibt es denn da ein Land, was du besonders priorisierst, wo du sagst, oh, das sind schon wirklich gute Erfahrungsberichte? Dänemark, glaube ich, ist schon ganz weit vorne bei dir, ne?
Ja, also Dänemark und Spanien, sind deshalb wichtig, sage ich jetzt mal, ohne jetzt meine persönliche Präferenz, weil die meisten Universitäten haben, die Embryologen ausbilden. Und zwar in einer zigfachen Anzahl, wie das in Deutschland oder in der Schweiz überhaupt möglich ist. Das bedeutet natürlich, die haben einen ganz anderen Markt an Fachleuten, den sie dort bedienen können, als das hierzulande der Fall ist. Mir persönlich hat Dänemark am meisten gefallen, einfach weil ich nach dieser langen Reise, ich habe ja insgesamt 32 Kinderwunschbehandlungen hinter mir, hatte ich nach einer gewissen Zeit so diesen medizinischen Overkill. Ich konnte diese OP-Räume nicht mehr sehen, diese Leute mit den Masken, die sich mir nicht vorstellen, die irgendwie an mir herumreißen und so. Ich hatte hier in der Schweiz auch das Gefühl, es wird so übermedizinalisiert. Also ich wurde schier verrückt gemacht mit Blutwerten, die eine Stunde später irgendwie um 0, sowieso abgewichen sind. Ich konnte nicht mehr schlafen vor lauter Blutwerten. Und in Dänemark, da wo ich zumindest dann war, am Ende wurde das viel, viel lockere angegangen. Das Personal trug Poloshirts. Wir waren immer allein dort, also man saß nicht in so einem Wartezimmer, in so einem awkward Moment mit 20 anderen Leuten, sondern wir waren immer allein. Man hat sich Zeit genommen, auch wenn vielleicht im Hintergrund Stress war, aber die Atmosphäre war mehr so hotelmäßig, ne? Und das war das, was ich gebraucht habe. Aber ich kann da an der Stelle nur für mich sprechen, aber so diese gesellschaftliche Einordnung von dem Thema und wie das auch dann in der Klinik gehandhabt wurde, war für mich eher so, ich gehe Freunde besuchen und nicht, ich gehe jetzt gerade zu einer künstlichen Befruchtung. Und das war am Ende für mich der Faktor, wo ich auch gesagt habe, okay, unter diesen Bedingungen kann ich das noch unendlich lange weitermachen, weil ich will am Ende Mama werden. Und was ich nicht kann, ist, wenn ich von Ärzten heruntergeputzt werde, wenn ich mich zu Tode telefoniere und niemanden erreiche und dann vor lauter Stress nachts nicht mehr schlafen kann. Das halte ich nicht auf die Dauer durch. So, und das war für mich am Ende so der Grund, warum wir dann da gelandet sind am Ende.
Ja, Stichwort durchhalten. Du weißt ja nicht, wie lange das dauert. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Was kann ich in meinem Leben integrieren? Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, was ich lange schaffe, was ich lange durchhalte, ne? Und du hast erzählt, du hast 32 Versuche gehabt. Kannst du noch mal kurz berichten, wie das bei dir war? Also 32 Mal bist du in diesen Versuch gegangen, durch eine ICSI wahrscheinlich oder IVF, und es hat einfach nie geklappt, so dass es bis zur Geburt quasi, ne, gehalten hat. Magst du mal kurz berichten, wie das bei dir war?
Ja, genau. Also ich bin recht jung in diese Reise gestartet, so wie die meisten, völlig unbedarft. Bin dann auch direkt schwanger geworden, aber hatte eine Fehlgeburt und danach ging nichts mehr. Und ja, wie das halt so ist, man denkt, ich mache ein bisschen Sport, ich ernähre mich gesund. Wir waren ja jung, gesund. Es gab keinen Grund, da irgendwie zu zweifeln, dass das nicht klappen würde. Und irgendwann hat es halt nicht geklappt, ne? Es war jeder Monat wieder nur ein Strich auf dem Test und mir war dann recht schnell klar, irgendwas stimmt hier nicht. Sodass wir dann die ersten Abklärungen in der Schweiz gemacht haben und dann auch recht schnell mit Behandlungen gestartet haben, weil mich das sehr belastet hat. Also ich wollte lieber gleich schnell einsteigen und die maximale Hilfe haben, als das weiter zu probieren, weil so diese Wartezeit hat mich fertig gemacht. Und so nach 7, 8 Versuchen war ich erledigt emotional und habe gemerkt, okay, entweder ich höre jetzt auf, weil mich die äußeren Umstände kaputt machen, oder ich fange an, das richtig zu managen mit einer Strategie. Und habe das dann Stück für Stück optimiert, dass ich eben einen Weg finden konnte, diese Behandlungen praktisch dauerhaft. Ich hätte mir nie ausmalen können, dass es dann 32 braucht, ne? Aber irgendwie besser in meinen Alltag integrieren zu können, dass ich das im Zweifel halt eben länger durchhalte. Aber selbstverständlich war das eine unfassbar harte Zeit. Ich musste in viele Sackgassen gehen, um zu merken, ja, dass ich eben am falschen Ort gelandet bin. Und ja, am Ende war es dann Runde 32. Keiner weiß warum. Also das war bei
Keiner.
weitem nicht die beste Runde.
Du hast keine Diagnosen gehabt, gar nichts.
Nein,
Oder ihr
gar
beide.
nichts.
Gar
Nein,
nichts.
gar nichts. Also, das macht es halt nicht unbedingt einfacher, ne? Weil alle Leute sagen dir, oh, ihr seid ja ein einfacher Fall, weil ihr habt nichts. Es wurde alles rauf und runter getestet, aber die Unsicherheit ist dann natürlich noch größer, wenn man nicht weiß, bin ich gerade einen Schritt davor oder bin ich noch 20 Schritte davor oder vielleicht unerreichbar, ne? Das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht und ich hätte mir oft eine Antwort gewünscht, also vielleicht sogar eine schlimme Diagnose, aber dann hätte ich wie mehr gewusst, was ist realistisch oder womit kann ich jetzt
Ja.
ganz konkret arbeiten? Und gerade deshalb habe ich mir so viele Gedanken gemacht über diese Strategien, weil ich immer nach etwas gesucht habe, was mich weiterbringt. Und das war so der härteste Punkt. Ne? Vielleicht mit einer Diagnose wäre es leichter gewesen, so lange durchzuhalten, weil man einfach die Spielregeln schneller kennt.
Ja, du tappst ja im Dunkeln, ne? Du weißt ja gar nicht, was ist denn jetzt los? Warum passiert das jetzt so? Oder warum passiert es eben nicht? Das muss ja einen Grund haben, vor allem so lange. Wie viele Jahre waren das dann im Ganzen, bis es
Fast
dann
7 Jahre.
geklappt hat? Fast 7 Jahre, wow. Und wie viele Kinderwunschkliniken, was glaubst du, wie viele waren das ungefähr? Es waren bestimmt auch
Fünf.
viele mehr. Also du bist in Deutschland, du bist in der Schweiz gestartet, du kommst ja aus der Schweiz, du wohnst in der Schweiz. Und wie ging das dann weiter? Hast du in der
Genau.
Schweiz dann auch noch mal gewechselt?
Nee, in der Schweiz selbst nicht, weil also es war natürlich auch noch ein paar Jahre her und es gab damals noch gar nicht den Zugang für uns, um das hier weitermachen zu können. Da ging es dann weiter eben über Deutschland, über Lettland und schließlich sind wir dann eben in Dänemark gelandet, weil das damals aus rechtlichen Gründen nicht anders möglich war. Heute ist das viel weiter geöffnet, ne? Aber damals war das schon von vornherein eingeschränkt, ne?
Erzähl mal was zu Lettland. Wie warst du denn in Lettland? Da höre
In
ich noch nie was
Lettland,
drüber.
ja, auch eher so ein bisschen industriell, wenn ich das so bezeichnen darf. Also sehr unpersönlich. Ja, ein Lächeln wäre ein Lächeln gewesen von dem Personal so. Aber es war halt damals die einzige Option, das da zu machen. Fachlich sicherlich gut. Ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt, aber es war so mechanisch irgendwie so. Also wenn
Das,
man dann
was
mal
du
sieht, wie es
eigentlich,
anders geht.
du wolltest
Ja.
das ja nicht mehr, hast du ja erzählt. Ne? Das war auch ein, weil vor allem, wenn man so viele Versuche gemacht hat wie du, vielleicht, wenn bei einmal ist vielleicht noch okay, zweimal, aber wenn man das immer wieder, immer wieder, immer wieder macht, ne, dann kriegt man doch nur noch einen Horror davor, oder? Das ist ja auch
Ja.
sehr persönlich, die Behandlung. Hat es dann in Dänemark geklappt am Ende?
Ja, das war eben die Runde 32. Völlig unverhofft.
Wie lange warst du immer da in Dänemark, wenn du das gemacht hast?
Ja, unterschiedlich. Also meistens dann nur die 5 Tage, also von der Punktion bis dann zum Embryotransfer. Ich bin manchmal auch dazwischen wieder nach Hause geflogen, halt je nachdem, wie das zeitlich auch ging. Ich habe für meinen Sohn mittlerweile ein Album, wo alle Flugtickets drin sind, die wir deswegen haben. Und es ist so ein fettes Album. Also jetzt kommen sicher dann gleich alle Flight-Shamer auf mich zu, aber also, es sind ein paar hundert Flüge insgesamt für alle Diagnostikversuche, Transfers. Es war schon eine ganze Menge.
Es gibt Situationen, da wirst du von außen darauf aufmerksam gemacht, dass du noch kein Kind hast. So. Und das stresst viele Frauen, viele Paare. Ich glaube, weiß ich nicht, ob es Männer genauso stresst. Meistens werden ja die Frauen angesprochen. Die Männer werden eher weniger gefragt. Das ist meine Erfahrung. Männer sprechen halt nicht so darüber wie Frauen, ne? Und ich stehe dann da auf einer, sage ich mal, Geburtstagsparty. Da kommt von der Freundin, die Nachbarin, die Schwägerin, die kommt auf mich zu und sagt: Hey, ihr seid jetzt schon 5 Jahre verheiratet. Wollt ihr nicht auch mal ein Kind haben? Das steht dir doch so gut. So, du bist darauf gar nicht vorbereitet. Was sage ich denn dann? Was sage ich denn, wenn meine Kollegin mich anspricht? Was sage ich, wenn meine Chefin mich fragt? Was ist, wenn andere ihre Babys feiern, ihre Schwangerschaft feiern? Ich sitze daneben und werde vielleicht auch, oder ich habe das Gefühl, gleich werde ich gefragt. Kann ich mich darauf vorbereiten, auf solche Situationen?
Ja, absolut. Also man kann natürlich Antworten auswendig lernen, aber das ist oft nur so der erste Schritt. Letztlich unterscheide ich so, woher kommen diese Fragen? Sind das Fragen, die Leute wirklich oberflächlich zu ihrer eigenen Unterhaltung fragen, weil die darf man rhetorisch auch gerne mal ein bisschen mehr an den Platz stellen? Oder sind das Fragen von Leuten, die es ehrlich gut meinen, ja, die wir aber trotzdem jetzt gerade nicht hören wollen? Und denen gibt man eher eine freundliche, aber bestimmte Antwort. Und Antworten auswendig lernen reicht in dem Sinne nicht, sondern ich möchte die Leute im Coaching dahin bringen, wie Mandanten, den ich auf einen Gerichtsprozess vorbereite, weil auch da kommen unangenehme Gespräche, dem kann ich ja nicht ausweichen, sonst müsste ich den ganzen Tag zu Hause sitzen. Aber es ist ein Unterschied, ob man das mal so im geschlossenen Raum durchspielt und dann am Ende merkt, ich habe die Antworten, die zu mir passen. Ich habe die parat, so wie ein Werkzeugkasten. Man kann mich morgens um 2 wecken, zack, da kommt die Antwort. Weil das führt am Ende dann auch dazu, ich fühle mich sicherer. Ich gehe wieder gerne auf solche
Genau.
Veranstaltungen und muss mich nicht zurückziehen. Und so finde ich mit den Leuten wie passende Antworten. Weil eine introvertierte Person wird was anderes sagen als jemand, von dem man es gewohnt ist, dass er so ein bisschen provokativere Antworten auch bringen kann.
Oder man sagt es ganz ehrlich. Wie findest du diese Option? Wenn man es einfach offen kommuniziert und dann ist im Endeffekt, es ist dann nicht mehr mystisch, es ist dann nicht mehr geheimnisvoll. Weißt du, das ist ja dann auch wenn ich es gerade vielleicht nicht will und mich dabei nicht wohlfühle, aber dann wissen alle Bescheid. Dann kannst du direkt sagen, weißt du was, komm, wenn es Neuigkeiten gibt, dann wirst du es erfahren und jetzt möchte ich darüber nicht mehr reden, aber das ist jetzt die Situation. Punkt.
Ja, ist auch eine individuelle Sache. Also ich finde es grundsätzlich gut, über das Thema zu sprechen. Deswegen bin ich auch hier. Wir können ja auch nicht sagen, es tut sich nichts in der Gesellschaft, aber gleichzeitig auch
Ja.
nicht darüber sprechen, ne? Weil von nichts kommt nichts. Das Problem bei der Sache ist bloß, wenn ich eine sehr offene Kommunikationsstrategie wähle, werde ich natürlich Leute haben, die das nicht toll finden, die wird es immer geben. Es gibt auch welche, die dann sehr mitgenommen sind von der Sache. Die Sache ist einfach die, ich weiß ja nie, wie lange das geht. Und bei einer offenen Kommunikation ist halt auch so, dass mich dann Nachfragen in Momenten erreichen oder gut gemeinte Ratschläge, wo ich es einfach nicht mehr ertrage. Und wenn
Ja.
man sich für eine offene Kommunikation entscheidet, bedeutet es halt auch, dass man diese Leute oder diese Kanäle auch weiter managen muss und bedienen muss, weil das Interesse ist ja da. Und meistens bietet sich vielleicht so ein mehrstufiges Vorgehen an, dass man vielleicht so einen inneren Kreis hat an Personen, die man vollständig informiert. Aber wenn ich ja nicht weiß, wie lange das geht, dann ist es schwer abzuschätzen, welche Leute werden sich auch in 2 Jahren noch für das Thema interessieren. Ich habe Freundschaften verloren, weil ich Leute im Bekanntenkreis hatte, die hatten schon das dritte Kind und die konnten das einfach nicht mehr hören, weil für sie war dieses Thema so unzugänglich. Die waren in völlig anderen Sphären unterwegs dann mit dem dritten Kind. Und Oversharing heißt eben leider nicht, dass man automatisch mehr Verständnis bekommt. Aber natürlich alles in sich hereinzufressen ist auch nicht die goldene Lösung. Also es kommt sehr aufs Umfeld darauf an. Ist jemand eher in dem konservativeren Umfeld, wo man dann schon Grundsatzdiskussionen führen muss, ob IVF überhaupt ja irgendwie erlaubt ist, ja? Oder bin ich in einem hippen Umfeld, wo die Leute sagen, irgendwie so in einer Gesellschaft wie in Skandinavien, hey cool, wenn ich dich unterstützen kann, jederzeit gerne, ich fahre dich zur Klinik oder so. Das ist ein unglaublich weites Feld. Und auch die Arbeit ist so ein Minenfeld, wo man in der Regel fast nur Fehler machen kann bei der Kommunikation. Also es ist
Oh
wirklich
Gott.
individuell, ne?
Und
Aber
total kompliziert und total anstrengend. Also nur jetzt allein vom Zuhören, ne? Das sind einmal die
ja.
Freunde, das ist die Familie, das ist die Arbeit, Minenfeld. Oh mein Gott. Und dann hast du noch selber damit zu tun. Und dann hast du noch mit deinem Partner damit zu tun. Das ist ja auch nochmal ein Riesenfeld. Wie ist denn das in Dänemark? Sprechen die da alle offen drüber? Ist das da so, du hast gerade gesagt, wie Rückenschmerzen, dass das so ganz easy peasy, komm, wir reden drüber ist? So, weil viele haben das.
Ja, also ich meine, wir sprechen ja von einem von 6 Paaren in der Gesellschaft. Wenn wir uns mal so nachts eine Straße vorstellen, wäre das jedes sechste Fenster, was erleuchtet ist. Das ist eine Menge Leute, ne? Und in
Absolut.
Skandinavien ist es einfach gesellschaftlich viel mehr akzeptiert. Auch da ist noch Luft nach oben, definitiv. Also auch da wird es Leute geben, die mit dem Thema nichts anfangen können. Aber so von der gesellschaftlichen Entwicklung. Ich bin jetzt keine Soziologin, aber ich würde sagen, die sind 10, 20 Jahre weiter von der Akzeptanz von dem Thema generell. Also auch so angrenzende Themen wie Mutterschaft, Elternrollen und so ist dort eine ganz andere Liga, als wir das hier haben, wo man
Aber
sich rechtfertigen muss, wenn man überhaupt arbeitet als Frau oder Teilzeitmöglichkeiten. Es sind dann noch viele angrenzende Themen und es spielt eben schon eine Rolle, wie man im Freundeskreis damit umgehen kann, wie viel Verständnis ein Arbeitgeber hat. In der Schweiz muss man gucken, dass man nicht morgen gekündigt wird, wenn man so etwas
boah.
kommuniziert. Das ist die Realität. Ich mache Arbeitsrecht seit 10 Jahren. Jeder so und so vielte Fall, den ich habe, ist eine Kündigung wegen Krankheit oder wegen zu vielen Absenzen, weil das am Ende ein wirtschaftlicher Grund ist. Und das sind schon Welten, die da aufeinander prallen im Endeffekt.
Oh, krass. Wie ist das mit Spanien? Es gehen ja auch viele nach Spanien in die Klinik, da bekommst du ja auch viel mit.
Ja, also in Spanien, soweit ich das beurteilen kann, ich habe jetzt nie in Spanien gelebt oder so, ist die gesellschaftliche Einstellung von den dortigen Einwohnern ist schon eher noch konservativ. Spanien ist auch eher ein religiös geprägtes Land. Das korreliert jetzt nicht unbedingt mit den Kliniken, weil die sind absolut fortschrittlich dort. Das ist eines der fortschrittlichsten Länder. Die sind in der Forschung ganz, ganz weit oben, haben unglaublich viele Universitäten, die auch diese Studiengänge anbieten. Es gibt Kongresse dort in der Zahl. Da kann man, glaube ich, Deutschland, Schweiz und Österreich zusammenfassen und kommt nicht auf diese Zahl. Ja, ich glaube, die Gesellschaft hinkt schon noch hinterher in vielen Bereichen, aber man kommt nicht drum herum, wenn man von einem von sechs Paaren spricht. Ich guckte auch
Boah.
in den Kindergarten. Eines von sechs Kindern ist wahrscheinlich ein IVF-Kind oder vielleicht ein bisschen weniger, aber man kommt ja nicht um das Thema herum. Und ich bin mal gespannt, wie das so in 10 Jahren sein wird hierzulande.
Wie ist denn der Weg, wenn ich jetzt wirklich beschließe, ins Ausland zu gehen? Gibt es da eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann? Ich suche mir einfach irgendwas raus und rufe dann da an? Oder gibt es. Es gibt doch auch so viele Kliniken in Spanien alleine, wie viele Kliniken es da gibt, wie unterschiedlich die auch arbeiten. Manche halten was von der Immunologie zum Beispiel, weil es immer so mein Thema ist, weiß ich das, manche nicht. Wie gehe ich denn da vor? Ist das wirklich so mein Themenfeld, was ich dann versuche abzuklappern? Aber wer gibt mir die Infos? Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Infos über die Kliniken haben möchte?
Ja, also die Webseite sollte auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt sein. Wenn dort keine Infos stehen, ist das schon mal eher ein schlechtes Zeichen. Ich denke immer, es sollte sein wie eine Visitenkarte. Man geht ja sprichwörtlich ins Wohnzimmer von so einer Klinik und ich sollte mir auf der Webseite schon einen guten Überblick verschaffen können. Wer arbeitet dort? Welche Behandlungen werden angeboten? Auch was kosten die? Das muss transparent sein. Also wenn überall nur steht, Preis auf Anfrage oder individuell, finde ich schwierig, weil dann kann ich mich ja auch
Okay.
nirgendwo einordnen. Ich kann mir dann kein Bild machen, würde ich auch fünfmal dahin gehen oder nicht, ne? Ich rate immer dazu, ein kostenloses Erstgespräch auszumachen. Da finde ich es absolut wichtig, dass man keine Unterlagen vorher einschicken muss und nicht einen Spießrutenlauf von 20 Dokumenten besorgen muss, damit man überhaupt erstmal mit
Okay.
jemandem sprechen darf. Sondern da geht es ja erstmal darum, ich möchte die Leute kennenlernen, ich möchte ein Gefühl dafür bekommen, wie läuft es da, was ist so die Kurzeinschätzung von denen, von meinem Fall, weil ich werde ja einen Grund haben, warum ich dahin wechseln würde. Ja, also wie holen die mich ab letzten Endes? Und die können ja dann auch vorschlagen, was die weiteren Schritte wären, eben was sie zum Beispiel bräuchten an Dokumenten. Ich kann auch einen Besuch vor Ort machen. Das sollte immer möglich sein, mir die Räumlichkeiten mal angucken, vielleicht im Rahmen von der Voruntersuchung oder so. Aber das sollte immer möglich sein und auch sehr kurzfristig, weil das ist so ein bisschen ein Indikator, wie es dann auch später ablaufen könnte.
Zeit ist einfach ein wichtiger Faktor im Kinderwunschthema. Wonach gehe ich denn, in welches Land ich gehe? Spanien, man hört oft Tschechien, Dänemark hast du jetzt noch öfter mal angebracht. Was ist für mich das Richtige? Hast du da, gibt es da so Erfolgsbilanzen, dass man sagen kann, keine Ahnung, die meisten Schwangerschaften gehen in Spanien, Dänemark, Tschechien. Tschechien ist halt ein bisschen günstiger, auch als Spanien, ist auch nochmal dieser finanzielle Aspekt, ne?
Also ich bin mit Statistiken immer vorsichtig, auch mit Klinikstatistiken in sich, weil die Kriterien für die Statistiken sind nicht überall dieselben. Also nur weil eine Klinik eine Erfolgsrate von 42% hat in einem IVF-Zyklus und eine andere Klinik vielleicht 44%, ist nicht die mit 44% die bessere, sondern man muss gucken, welche Gruppen werden überhaupt gerechnet zu der Statistik. Nur die mit den weiblichen Faktoren oder auch die mit den männlichen, sind noch Spender-Konstellationen mit dabei, dann sind manchmal die Altersklassen unterschiedlich. Also von Statistiken würde ich Abstand nehmen, sondern es geht darum, was sind meine individuellen Erfolgschancen? Und ich würde mich da nur im zweiten Schritt auf ein Land festlegen, sondern erstmal gucken, habe ich zum Beispiel eine Diagnose, wo ich eine Klinik brauche, die darauf spezialisiert ist. Also häufig ist das bei genetischen immunologischen Erkrankungen, auch bei Endometriose, ist das auf jeden Fall ein Grund, eine Spezialklinik aufzusuchen. Oder habe ich zum Beispiel rechtlich eine Ausgangslage, die mich zwingt, in ein bestimmtes Land zu gehen, weil das nur da möglich ist? Ja, wenn vielleicht eine Single-Mama, die kann gar nicht nach Tschechien gehen für eine IVF, weil es dort nicht erlaubt ist. Oder in der Schweiz schon zweimal nicht. Ne? Oder habe ich ein lesbisches Pärchen, was vielleicht eine Samenspende und eine Eizellenspende braucht, dann bin ich zwingend in Spanien oder in Dänemark. Also es ist so eine Kombination von Faktoren und auch persönliche Präferenzen können natürlich eine Rolle spielen, wenn ich sage, ich wollte schon immer mal Urlaub machen in diesem Land oder ich kenne da jemanden oder ich kann sogar die Sprache vielleicht. Und dann kommt man recht schnell dann an einen Ort, wo man merkt, okay, da könnte ja sprichwörtlich die Reise hingehen.
Und wenn ich es gar nicht weiß, komme ich zu dir. Du
Zum
unterstützt
Beispiel,
mich
ja.
da. Und du unterstützt mich
Zum
nicht
Beispiel.
nur in der Klinikwahl, du hast wahrscheinlich auch deine Kliniken im Kopf oder eine kleine Auswahl, wo du weißt, ah, die sind gut oder ah, die sind nicht so gut. Du machst ja noch mehr, du begleitest die Frauen mental auf ihrer Reise. Hast du noch ein großes Thema in deiner Beratung?
Die Arbeit meistens. Also das wird oft ausgeblendet, weil die Leute eher so das Gefühl haben, ich muss hier arbeiten, um die Behandlung auch bezahlen zu können.
Ja,
Aber
ja.
jetzt rein zeitlich gesprochen verbringen wir oft mehr Zeit bei der Arbeit als mit unserem Partner. Ja, wir sind da 8 Stunden mit Hin- und Rückfahrt, wir schlafen 8 Stunden und dann den Rest, ja, müssen wir noch einkaufen, putzen, Haushalt und so weiter. Also wir verbringen sehr viel Zeit bei der Arbeit und ich habe sehr oft Konstellationen, wo die Arbeit ein absolut problematischer Faktor ist. Sei das, weil es mit der Kommunikation schwierig ist bei der Arbeit, die Termine unterzubringen, weil die Arbeitsstelle ein Setting hat, was nicht mit der Kinderwunschbehandlung vereinbar ist. Also wenn ich beispielsweise wo arbeite, wo ich immer allein bin, wo es schwieriger ist, auszufallen. Oder ich muss meinen Jahresurlaub bis Ende Januar eingegeben haben. Ja, was mache ich dann, wenn mein Zyklus sich verändert? Also die Arbeit ist ein riesengroßer Problemfaktor, den viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, weil die eher so das Gegenteil annehmen. Die Arbeit, die muss funktionieren und ich gruppiere alles darum herum. Aber ich bin ja spezialisiert im Arbeitsrecht und wir haben sehr oft dort Optimierungsmöglichkeiten, die wir auch einfordern können, ohne dass man jetzt immer gleich die Karten auf den Tisch legen muss. Aber die Arbeit ist ein wichtiger Schlüsselfaktor, um am Ende erfolgreich mehrere Behandlungen durchziehen zu können. Gerade weil man ja auch nicht weiß, wie lange es geht, ne? Und die Arbeit ist
Verstehe.
da sehr, sehr wichtig.
Verstehe. Verstehe. Sehr gut. Also ich finde das super, dass du diese Arbeit machst, dass du den Frauen hilfst, dass du sie unterstützt,
Dankeschön.
dass du sie begleitest. Wer dich finden möchte, ich verlinke alles in die Shownotes. Du arbeitest über Zoom wahrscheinlich, ne? Auch.
Genau, Zoom und Teams, also ausschließlich remote. Man kann mich von überall her finden.
Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich erstmal ein Beratungsgespräch, ein kostenloses Beratungsgespräch. Und
Genau.
dann können, wenn sie sich dann entscheiden, mit dir zu arbeiten, dann habt ihr regelmäßig eure Calls, eure Treffen und dann geht ihr immer wieder in den Austausch und besprecht die Themen, die eigentlich anliegen.
Genau, also wir haben meistens eine Zeitspanne von etwa 3 Monaten, weil ich habe meine
Ah.
Beratung so konzipiert, dass sie eigentlich Wartezeiten abdecken soll. Mir ging das damals immer so in der Kinderwunschzeit, dass ich diese Zeit so als sinnlos empfunden habe zwischen den
Ah,
Versuchen,
ja.
wo ich warten musste, ne? Und mein Programm deckt eigentlich gerade so eine Wartezeit plus dann eben eine weitere Behandlung ab. Also, dass man sich in der Wartezeit wirklich intensiv darauf vorbereiten kann, dass man ganz anders aufgestellt in so eine Behandlung geht, aber halt nicht so, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt noch eine Weiterbildung abspulen nebenbei, weil ich weiß, wie gestresst Kinderwunschmamas sind und ich weiß auch, Kinderwunsch ohne Stress geht nicht, sondern es soll eine Stütze sein in dieser Zeit. Aber es ist relativ komprimiert, dass man dann auch sehr schnell natürlich Fortschritte sehen kann. Das ist so der grobe Rahmen.
Letzte Frage, allerletzte Frage. Guckst du auch auf die Diagnostik, dass du denen mal was mitgeben kannst an Frauen? Du hast ja viel Erfahrung auch selbst gemacht, persönlich gemacht.
Ja, das ist eine gute Frage. Indirekt. Ich bin keine Medizinerin, also ich maße mir nicht an, irgendwelche Befunde zu interpretieren. Aber ich habe natürlich durch die breite Erfahrung mit so vielen verschiedenen Kundinnen eine gewisse statistische Erfahrung, dass ich sagen kann, okay, bei 10 Kundinnen mit diesem Befund wurde danach das und das gemacht. Und wenn dann die 11. kommt und dieser Vorschlag fällt nicht, dann ist es meine Aufgabe, die Leute im Gespräch strategisch so anzuleiten, dass sie wissen, was sie fragen müssen. Die Antwort, die muss der Arzt geben. Ne, das kann ich nicht und das will ich auch gar nicht irgendwie implizieren. Aber ich berate die Leute so, dass sie in ein Arztgespräch gehen und danach mit einem Mehrwert rauskommen. Und je nachdem, wo sie dann stehen, gucken wir dann weiter, was würde eben vielleicht in Frage kommen? Kann man sich hier auch mal die Kaskade von einem anderen Land zum Beispiel angucken in dem Fall? Also mir geht es mehr so ums Vergleichen, dass man sich orientieren kann und halt auch Infos oder strategische Inputs bekommt, die Kliniken einfach manchmal nicht haben, sei das, weil sie nicht wollen, weil sie einen anderen Schwerpunkt haben, warum auch immer, ne? Es gibt ja auch Patientinnen, die fragen nichts, weil sie in der Situation so ausgeliefert sind, so nervös vielleicht. Ich meine, für sie ist es das erste Mal in so einem Beratungsgespräch, für die Ärztin vielleicht das 4.913. Mal. Aber dass sie einfach wissen, was sie fragen sollen. Und dann arbeiten wir mit den Antworten weiter.
Lass uns nochmal über das Alter sprechen. Sind die Kliniken da begrenzt, dass man in den Ländern, in den einzelnen Kliniken nur in einem bestimmten Alter behandelt wird und hingehen kann?
Ja, also es gibt zwei Stufen, die man da berücksichtigen muss. Erstens gibt natürlich der rechtliche Rahmen ein maximales Behandlungsalter vor. Das ist je nach Behandlungsmethode unterschiedlich. Fällt auch dann oft zusammen mit den Krankenkassenleistungen. Also was wird bis in welchem Alter bezahlt? Und die zweite Stufe ist auch, was entscheidet die Klinik? Ne, eine Klinik kann auch sagen, wir behandeln nur Patientinnen bis 43, obwohl sie vielleicht bis 45 zum Beispiel behandeln könnten, weil das natürlich ihre eigenen Erfolgsstatistiken anders aussehen lässt. Das ist der allereinzige
Ah,
Grund, ne?
ach so.
Also das sind schon mal so Eckdaten. Und wenn jetzt eine Patientin oder eine Kundin zu mir kommt, die über 40 ist, das ist für mich einfach so ein bisschen ein Marker, dann würde ich einen Schwerpunkt auf die Diagnostik richten. Also wenn man noch nichts gemacht hat, weil dann würde ich nicht erstmal 3, 4, 5 Versuche durchprobieren und danach gucken, sodass man sich dann vielleicht auch ein Land aussucht oder eine Klinik, die da einen starken Schwerpunkt hat. Na, wohingegen eine Patientin, die 25 ist, da vielleicht noch offener rangehen kann. Also es gibt wirklich diese harten Marker, wo in manchen Ländern einfach wirklich der Weg zu Ende ist. Dann muss man ausweichen. In Europa so ganz generell ist die Grenze bei 45 bzw. 46 Jahren für IVF-Behandlungen. Die Geburt kann dann auch später sein, aber 46 ist so eine harte Grenze in Europa.
Ist das generell, ist das egal, ob das jetzt Dänemark ist oder Spanien oder Deutschland, das ist
Ja.
immer das Gleiche?
Also teilweise sogar früher, aber Dänemark und Spanien, wenn ich es richtig im Kopf habe, das sind die beiden, die auch bis 46 Jahre, also wo es erlaubt ist, ne? Ob die einzelne Klinik das dann macht, ist nochmal eine andere Frage, aber da wäre das grundsätzlich erlaubt. Andere Länder haben auch frühere Grenzen.
Wir reden aber nur von dem Alter der Frau, der Mann ist egal vom Alter.
Jein, das Alter des Mannes spielt manchmal auch eine Rolle, also ganz sicher für die Kostenübernahme durch die Krankenkasse, wenn der Mann zu alt ist. Ne, das sind jetzt die Worte des Gesetzes, nicht meine Worte. Wenn der Mann zu alt ist, fällt man da auch schon raus und auch da gibt es dann Einschränkungen. Dann spielt es manchmal noch eine Rolle, ob man verheiratet ist oder nicht oder auch wie lange die Behandlung schon dauert. Denn
Oh
nicht alle
Gott.
entscheiden sich ja erst später für. Also es ist wirklich recht komplex, aber
Kompliziert.
so. Hauptsächlich 46 ist so die harte Grenze in Europa. Wenn man darüber hinausgehen will, dann muss man entweder ja einerseits in die Ukraine ausweichen, ist im Moment natürlich schwierig, oder dann in die USA.
Du hast ein Buch geschrieben und es ist ein Buch für Paare, die einen Kinderwunsch haben. Ein richtig gutes Buch. Das ist im Moment ganz frisch auf dem Markt.
Ich lese sehr gerne Bücher und stand zigmal in auch großen Buchläden vor diesem Regal. Und da waren immer nur diese schönen Schwangerschaftsbücher. Du kennst die sicher, so in Rosa und Orange und so Pastellfarben und so. Und zu Kinderwunsch gab es meistens gar nichts. Oder dann gab es solche Bücher, die heißen irgendwie Entspannt zum Wunschbaby. Und ich habe mir dann so gedacht, die Frauen, die einfach so schwanger werden, die kaufen sich gar kein Buch, weil die kaufen direkt die Schwangerschaftsbücher. Und die Frauen, die halt unter unerfülltem Kinderwunsch leiden, die sind nicht mehr entspannt, weil die sind schon bei der fünften Ixi, ne? Und die Bücher, die es bisher auf dem Markt gab, waren entweder so eigene Erzählungen ausschließlich oder dann eben so sehr spirituell angehauchte Bücher, wo man seine Blockaden lösen kann und positiv denken kann, aber nichts, wo am Ende, wenn ich aus der Kliniktür rausgehe, mir jemand sagt, wie ich jetzt eigentlich weiterleben soll, bis dieser Test kommt. Und nach all diesen Jahren und auf den vielen Beratungen habe ich mir gedacht, es fehlt ein Ratgeber, der wirklich so diese Alltagssituationen einmal abdeckt. Was kommuniziere ich bei der Arbeit? Wie komme ich schneller an einen Arzttermin? Weil da gibt es sehr wohl Mittel und Wege, wie man das machen kann. Wie gehe ich mit übergriffigen Kommentaren um, aber im Detail wirklich mit Strategien, wo ich mir eine aussuchen kann, die zu mir passt? Oder auch in der Beziehung sind Tipps dabei. Was tue ich, wenn eine schwangere Frau vor mir an der Kasse steht und ich fühle mich furchtbar, also wirklich so diese Alltagssituationen, die jede Betroffene kennt. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, was wirklich ein Alltagsratgeber ist. Völlig ungeschönt. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich spreche viele Gedanken aus in dem Buch, die andere Frauen haben, aber sich nicht zu sagen trauen. Und ja, habe damit offensichtlich bisher einen Nerv getroffen, weil viele sich angesprochen fühlen, gerade weil es eben so straightforward ist und nicht alles beschönigt und so in eine rosarote Wolke hüllt, weil das nicht so das ist, wie die Leute fühlen.
Das heißt, über alles, was wir jetzt gesprochen haben, hast du auch das Buch geschrieben. Geht es auch um das Thema Klinikwahl?
Ja, absolut. Also ich habe einige Punkte auch da drin, einige Tipps, wie man sich der richtigen Klinik nähert. Ich habe eine Checkliste drin, wie man erkennt, ob man in so einem Schema-F-Programm gelandet ist. Also ganz viele Praxistipps, die man so nirgendwo findet, weil sie eben auch sehr am Alltag orientiert sind.
Super, mega gut, mega schön. Wer das Buch haben möchte.
Das Buch heißt "Wenn der Storch sich dauernd verfliegt". Das Real Talk Buch zu unerfülltem Kinderwunsch.
Also wer das kaufen möchte, es ist seit kurzem erhältlich und es ist ein sehr wertvolles Buch für Frauen, die den Kinderwunsch haben und nicht wissen, wie lange diese Zeit noch anhält. Ich glaube, das ist auch dieses Kernthema.
Genau, es ist wirklich eine Strategie drin, die man auch in schwierigen Fällen anwenden kann, auf jeden Fall. Dafür ist es gedacht.
Danke für deine Zusammenfassungen und wer sich da angesprochen fühlt, darf sich gerne bei dir melden.
Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
So, das war's schon wieder heute mit der Folge. Vielleicht konnte Anna dir ein bisschen weiterhelfen durch den Dschungel der ganzen vielen 100.000 Kinderwunschkliniken, Möglichkeiten. Es ist auch manchmal einfach viel zu viel. Man kann nicht immer alles wissen. Deswegen freue ich mich, wenn du was rausziehen konntest oder auch kommentierst, meine Show bewertest. Dann freue ich mich sehr. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder und bis dahin alles Gute. Tschüssi.